Ihr Lieben, das ist unsere letzte Folge Tratsch und Tacheles und wir haben uns gedacht, wir werden nichts schneiden. Das ist die längste Folge ever. Vielleicht wird mal ein kleines Wörtchen fallen, was wir so nicht benutzen werden. Da müsst ihr jetzt durch. Das sind wir, das sind Tesfay und Tarek, a.k.a. Harik.
Wir erzählen ganz, ganz viel spicy Geschichten, die ihr so noch nie gehört habt. Wir sprechen über unsere dunkelsten Momente in der Geschichte dieses Podcasts und über unsere Motive, die uns über die Jahre begleitet haben. Die, die wir nicht vergessen können, die, die immer wieder hier aufgetaucht sind und die, die uns besonders ans Herz gewachsen sind.
Ah! Viel Spaß!
Okay.
Super! Das packen wir jetzt einfach davor und dann lassen wir die Suppe einmal runterlaufen. Ist doch lustig, oder?
Tratsch und Tacheles. Mit Tesfay und Tesfu.
In einer ganz besonderen Ausgabe.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Heute ist tatsächlich die letzte Folge von Tratsch und Tacheles.
Oh Leute, wir
OMG.
Fühlen uns... ja, wirklich OMG, oder?
Schon ein bisschen.
Sehr bisschen.
Total.
Dolle.
Exorbitant.
Ja, das, was du gesagt hast, das kann ich nicht mehr toppen. Ach, ihr Lieben, herzlich willkommen zur letzten Folge von Tratsch und Tacheles. Und um die Dinge wirklich vollends off und weird zu machen, zeichnen wir in dieser Folge auch nicht wie gewohnt am Montag auf, sondern es ist Freitag.
Es ist ein Freitag, ihr Lieben, und es ist nicht irgendein Freitag, denn man muss schon sagen, die Tatsache, dass wir heute die letzte Folge haben, da spielt auch das Universum ein bisschen mit, würde ich sagen. Und sogar Jesus.
Ja.
Denn
von ganz oben quasi.
Denn heute ist der 8. Und der 8. ist der Feiertag Maria Empfängnis. In der katholischen Kirche eine große Fete.
Ja, und ich dachte, dass von uns beiden ich eigentlich die Bibelfirma bin, weil der Geneigte und die geneigten Tratschis werden natürlich
wissen das,
dass Frau Tesfay tatsächlich sogar mal Ministrantin in der katholischen Kirche war. Wirklich,
ja.
Ministrantin,
ja,
in der,
ja.
Also richtig so in der Kirche mit rotem...
Mit Weihrauch.
Ja, mit Weihrauch durfte ich nie schwenken, aber nee. Ich hätte also wirklich den Wein und die Oblaten bereithalten und so weiter und so fort. Und dann hinterher, das the whole thing, I did it. Aber die Geschichte, die kannte ich dann tatsächlich auch nicht.
Ganz genau, liebe Leute. Ich bin ja evangelisch und war auch oft in der Kinderbibelwoche. Das heißt, da ist scheinbar ein bisschen mehr bei rumgekommen als bei der Tesfay, die einfach nur wieder den Wein ausgeschenkt hat und wahrscheinlich sich auch immer ein Gläschen selber noch genommen hat.
So, im zarten Alter von 10.
Irgendwann muss man damit anfangen.
Bist du noch in der Kirche eigentlich?
Ja, das bin ich noch.
Ja, ich bin schon längst ausgetreten.
Ja, hatten wir
schon
auch schon hier übrigens, Schatz.
Ah, ja, siehst du mal.
Die hatten wir auch schon. Wir hatten, was wir schon alles bequatscht haben.
Alte Tanten.
Aber passt
Gott,
auf,
ja,
Leute. Maria Empfängnis. Viele denken ja, wir hatten die Maria das hinbekommen, wenn die am 8.12. quasi wusste, dass sie schwanger ist und dann 16, 17 Tage später das Jesulein schon bekommen hat. Mhm. Ich würde aber mal sagen, aufgrund der Tatsache, dass das ja eine unbefleckte Empfängnis war, hätte das auch möglich sein können.
Ja, biologisch
also,
ist das ohnehin schon sehr fragwürdig.
Mit dem Heiligen Geist
Gelände.
Und Pipapo, von ja, ja. daher hätte sein können.
Hätte,
aber
hätte.
Leute, so ist es nicht, denn am Tage von Maria Empfängnis feiern wir quasi, dass die Mutter von Maria, nämlich Anna, den Schwangerschaftstest gemacht hat und gecheckt hat, dass sie mit Maria schwanger ist. Denn hochgerechnet, nächstes Jahr dann quasi am 8. September, das ist laut der katholischen Kirche der Geburtstag von unserer lieben Maria. Das heißt, wir feiern nicht das Jesulein, sondern wir feiern Maria, dass sie auf die Welt gekommen ist, um dann später, oh, wir feiern doch das Jesulein, um dann Jesulein gebären zu können.
Ja, voll, wenn die nämlich Jahre später nicht das Jesulein geboren hätte, dann ne?
Überleg mal, was dann hier los wäre.
Ist das Maria, was ist das dann, eine Maria-Geburt oder was ist das, feiern wir das? Oder?
Maria-Empfängnis.
Nee, Maria Empfängnis ist ja heute,
genau.
Aber quasi am 8.
Nee, die
September.
Die Geburt ist egal.
Die war sie
die
halt
juckt
da.
Keiner mehr.
Nee.
Da macht vielleicht mal irgendwo eine Nonne noch eine Kerze an, aber das war's dann auch.
Aber dieser Tag ist ja unabhängig von Maria Empfängnis noch ein ganz besonderer, denn in der Historie von Tratsch und Tachles, in der vierten Staffel, in der wir uns befinden, zeichnen wir heute die 9. Folge auf. Und auch da Zeichen, wohin man blickt.
Denn, ihr Lieben, die 9 ist in der Mythologie eine ganz, ganz besondere Zahl. Sie steht für Vollkommenheit und höchste Vollendung. In vielen Kulturen gilt die Zahl als göttlich. Und im 10er-System ist die 9 die höchste Zahl. Also auch da wieder Vollendung pur. Und mit dieser Zahl hören wir bei Tratsch und Tacheles auf. Also, ich kann nicht mehr.
Also als wir das gestern quasi, also du hattest das ja mit dieser 9 irgendwie plötzlich auf dem Schirm. Es ist die 9. Folge. Und ich war so, seit wann sind wir denn aus der Astrologie in der Numerologie gelandet, Tarek? Aber darüber können wir gleich sprechen.
Ja.
Und dann aber war es so, ja. Das muss so sein, oder?
Vor allem, wir haben die Kirche auf unserer Seite.
Ja.
Dann haben wir noch das Spirituelle auf unserer Seite.
Mhm.
Also so aus allem alles. Und ich denke mir so, oh mein Gott, wow, ich stehe ja so auf Zeichen, weißt du, was ich meine? Und da ist viel los.
Das ist Fügung. Aber
es ist Fügung.
Dich jetzt nochmal die Frage, ich meine, auch die geneigten Tratschis werden sich natürlich an die frühen Momente von Tratsch und Tachles erinnern. Und an die wunderbare Kategorie Tareks Sternstunde, in der Tarek ja quasi jede Woche für uns in die Sterne geblickt hat und geschaut hat, was die Horoskope uns oft genug auch tatsächlich mir, also mir fehlt das auch ein bisschen, dieses Update. Es war auch ein bisschen ein Service für mich. Du hast mir mein Horoskop vorgelesen.
Das stimmt.
Und
ich habe selbst Jesus das Horoskop gelegt.
Aha, so. Und jetzt möchte ich wissen, wann haben wir, Harik, die Abzweigung zur Numerologie genommen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja sehr offen für diese ganzen Geschichten.
Du nimmst, was kommt.
Ich nehme, was kommt. Und das Lustige ist, tatsächlich bin ich zum allerersten Mal so richtig bewusst auf die Numerologie durch Luise Neubauer.
Ah, ja.
Denn Luise Neubauer hat mir im Zug meine Lebensnummer ausgerechnet.
Nein.
Ganz genau.
Was ist deine Lebensnummer?
Pass auf,
die 9.
Leute. Nee, pass auf, meine Lebensnummer ist die 5.
Mhm.
Und haltet euch fest, Beyoncé ist auch eine 5. Boom!
Oh, wow, da ist es.
So, und
da
wisst ihr was?
Vollendung, wohin man blickt.
Die 5, und jetzt wird's richtig verrückt. Als ich das gehört habe, dass ich die 5 sei, war ich so, wow. Und dann ist mir eingefallen, dass ich so von 10 bis circa 13, 14, so 4 Jahre, war tatsächlich die 5, warum auch immer, meine Lieblingszahl. Ich habe überall, wo ich war, eine 5 draufgeschrieben. Im Unterricht, wenn mir langweilig war, was mir sehr oft war, habe ich so bunte 5en gemalt. Also es war so wie so mein, ich habe so getaggt. Ich habe mit der 5 Dinge getaggt.
Wow.
Und dann erfahre ich, ein paar Jahre später, dass ich tatsächlich von meiner Lebensnummer auch eine 5 bin, wie Beyoncé.
Oh, wow.
So, Hadi, und weißt du, was ich mir jetzt überlegt habe? Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt dir auch mal deine Lebensnummer ausrechnen.
Da bin ich sehr gespannt
drauf. So, pass auf. Ich habe wieder vergessen, was der Code war. Ich kann mir sowas doch eben nicht merken. Du hast mir vorhin eine Zahl gesagt, vor gefühlt 10 Minuten. Bin froh, wenn ich meinen Namen noch nach 10 Minuten weiß. Also, Tessi, ich brauche dein Geburtsdatum. Was ja, wenn ich richtig liege, der 4.9. ist.
Der 6.9.
Der 6.9.
Der 6.9.
Ups, sorry.
Ups, knapp vorbei.
Ist auch daneben. Mhm. Und dann dein Geburtsjahr.
79.
Das 6, heißt,
9, 7, 9.
Pass auf, das heißt, wir haben eine 6 plus 9 plus 1 plus 9 plus 9,
7
plus, nochmal von vorne.
Okay.
Also wir haben eine 6 plus, nein, oh Gott, was macht der denn hier? Wir haben eine 6 plus 9 plus 1 plus 9 plus
7
plus
9.
Plus 9. Das sind ich kann nicht mehr.
Was?
Ich kann nicht mehr.
Ich bin die 9.
Das sind 41.
Ja.
Und dann machst du bist auch eine 5. Oh mein Gott, du bist eine 5, Tessi.
Ich habe keine, also ich meine, du hast mir gerade gesagt, du hast noch nicht gesagt, was das alles bedeutet. Du hast nur gesagt, dass du eine 5 bist, die dich immer begleitet. Was sind wir, Tarek?
Gott, Testfall.
Oh mein Gott, warum
wir sind dieselbe Person.
Ja.
Wir haben ewig aufeinander gewartet und haben dann einfach über Tratsch und Tacheles zueinander gefunden, um dann nach 4 Jahren zu erfahren, dass wir beide eine 5 sind.
Aber was heißt das denn, dass wir jetzt
das
beide
wiederum, Tesfal, pass mal auf. Ja. Ich habe doch damals gesagt, dass als ich deinen Aszendenten rausbekommen wollte, hatte ich doch überlegt, ob du Skorpion sein könntest. Jetzt, wo ich das weiß, bist du fix ein Löwe.
Wirklich?
Du bist fix Aszendent Löwe. Und dann, Tesfal, sind wir einfach die umgedrehte Person, weil ich bin ja Aszendent Jungfrau.
Wir sind Yin und Yang, wir sind einfach die gleiche Person, einfach nur... Oh mein Gott.
Umgedreht. Und du 20 Jahre älter.
Jetzt haben wir es vor allen Dingen auch schriftlich.
Oh mein Gott, Tesfal. Also pass auf, ich kann es dir sagen, was die Fünfer sind. Die Fünfer sind sehr, sehr kreative Menschen. Das sind Menschen, die sehr voller Passion sind, was manchmal auch dann Leute überfordern kann. Aber sie sind Leute, die sehr kreativ sind, Leute, die auch eher im kreativen Genre unterwegs sind, für die Erfolg sehr wichtig ist, die es aber auch schaffen, sich vom Außen ab und zu trennen, also auch nicht so schwimmen und eigentlich ganz genau wissen, was sie wollen, was wiederum auch wieder andere Menschen überfordern kann, weil dann wiederum andere an ihre Grenzen kommen. Und die Fünfer neigen auch dazu, manchmal Dinge zu sagen oder zu machen, ohne zu merken, dass das vielleicht das Gegenüber verletzen könnte.
Aha, ja. Does ring a bell. Does ring a bell. Kommen wir auch später nochmal dazu,
Tesfal, glaube ich. Ich kann nicht mehr.
Wow, sind wir
das
also...
Das ist aber aufregend.
Dann sitzen wir beide.
Du bist
hier.
Fix Löwe im Aszendenten.
Wirklich?
Zu 1000%.
Naja, aber du
zu
hast...
1000%.
Aber ich schwöre, mit der gleichen Handbewegung, mit der gleichen Überzeugung hast du mir auch schon gesagt, du bist fix...
Da hatte ich noch
Skorpion.
Nicht alle Fakten, dass es so, als man gedacht hat, dass die Erde eine Scheibe sei. Da hat man gesagt, das ist fix so.
Ja, stimmt. Ein
paar Jahre später hat man gecheckt, ist nicht so.
Aber
fix nicht so.
Fix.
Das ist halt so. Das ist Wissenschaft, Tess, weil man ist immer nur im Moment. Und ab und zu gibt es einen kleinen Paradigmenwechsel.
Oh, und da sind wir jetzt und im Paradigmenwechsel.
Oh mein Gott, Tess, weil das erklärt so viel. Ich brech am Stock. So, Tessi, wir machen weiter. Du warst auf einem Dinner.
Ich war auf einem Dinner.
Du kleine, feine Maus.
Ich war wirklich, ich war...
Du warst nicht nur auf einem Dinner, du hast da gearbeitet erst.
Nein, ich habe da nicht gearbeitet.
Ach nee, das war beim GQ.
Beim GQ, also ich habe letzte Woche...
Ich bin ganz verwirrt.
Das wird dann für euch vorletzte Woche, also Old News eigentlich sein, wenn wir es erzählen, aber ist mir völlig egal. Ich habe letzte Woche den YouTube Music Award moderiert. Das war auch ein Dinner, Tatsache. Es war ein,
deswegen war ich kurz verwirrt.
Genau, völlig verständlicherweise. Es war auch ein Dinner. wo man dann immer quasi zwischen den Gängen aufgestanden ist und ein paar Preise überreicht hat, bin ich auch in Berührung gekommen mit KünstlerInnen, die ich tatsächlich noch nicht kannte. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und wusstest du, dass die meistgestreamte Künstlerin in Deutschland,
Nina
Österreich
Schuber.
Und der Schweiz eine Sängerin ist, ganz süß, ganz jung, hört auf den Namen Ayliva.
Ayliva, ja.
Ja, Ayliva ist die meistgestreamte Künstlerin in Deutschland auf YouTube.
Wow.
Hat, jetzt halte ich fest, in Deutschland so viele Views wie Miley Cyrus mit Flowers.
Nein.
Ja, so wahnsinnig erfolgreich, wo ich auch dachte, wie toll.
Wow.
Das war also ein sehr schöner Abend und zwei Tage später
delivered.
Ja. Und zwei Tage später war ich dann auf einem fancy Dinner, bei dem ich quasi nur Gästin sein durfte.
Ja.
Aber das war toll, weil es war der GQ Award, Man of the Year Award das ist eigentlich, war früher eine große Veranstaltung mit Bühne und tralala und so. Letztes Jahr war es schon ein Dinner, da habe ich das Dinner aber noch moderiert und in diesem Jahr war es auch gar keine große Bühnenshow mehr. So, dann war ich als Gästin da und kam dann da an und treffe so einen Freund und der redet mit einem Athleten, den ich kenne und denkt mir so, mein Herz rutscht mir in die Hose, weil dieser Typ ist Colin Kaepernick.
Wer ist das?
Colin Kaepernick ist ein ehemaliger Quarterback, der in der NFL bei den San Francisco 49ers gespielt hat.
Also Baseball.
I love you so much. Und der war gut gesetzt, der Witzer. Ich weiß, dass ich über Football rede. Und der war 2016 sehr, sehr oft in den Schlagzeilen, weil Colin Kaepernick, der Quarterback war, der vor den Spielen während der Nationalhymne sich hingekniet hat aus Protest gegen Rassismus und um auf Polizeigewalt gegen schwarze Menschen aufmerksam zu machen. Das hat, wir denken ganz kurz zurück ins Jahr 2016, Donald Trump steht zur Wahl gegen Hillary Clinton in einem, also in einem racially sehr aufgeladenen Klima. Und dieser Colin Kaepernick kniet sich hin und es bricht eine Riesendiskussion los. Colin Kaepernick hat die Saison noch zu Ende gespielt, ist aber dann quasi bei den 49ers entlassen worden.
Der wurde rausgeschmissen, deswegen.
So, und hat vor allen Dingen, und das finde ich, das ist das, was mir wirklich bis heute so ganz quer sitzt, nie wieder Football gespielt.
Nein.
Der ist nie wieder, obwohl er einer der besten Quarterbacks des Landes ist der nie wieder von irgendeinem Team angestellt worden.
Was ist denn das?
Das natürlich nicht vergessen, dass die NFL natürlich auch ein extrem konservativer Haufen ist, vor allen Dingen in der Ownerschicht, also vor allen Dingen in der Schicht dieser Milliardäre, die diese Teams besitzen. Die sind alle weiß und die meisten Spenden, die meisten politischen Spenden, die Besitzer, da muss man nicht gendern, das sind nur Kerle, der NFL tätigen, gehen an die Republikanische Partei und an konservative Einrichtungen. Mhm. Also da ist relativ klar, woher der Wind weht. Und es liegt auch relativ nah, dass die sich einfach irgendwann zusammengetan haben und gesagt haben, den stellen wir nicht mehr an.
Der muss raus.
Mhm. Er hat tatsächlich auch darauf geklagt, dann Jahre später. Und hat sich mit der NFL geeinigt. Also die werden wird ein bisschen Geld geflossen sein, damit quasi die auch nicht offenlegen müssen, was da irgendwie passiert ist.
Aber jetzt darf der auch wahrscheinlich kein Buch mehr schreiben.
Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird damit ein NDA einhergehen. Aber ich habe ehrlicherweise müssen wir auch, also ich persönlich brauche kein Buch, um mir vorstellen zu können, was da passiert ist, wenn einer, der zu dem Zeitpunkt ja schon 6 Jahre erfolgreich für die 49ers gespielt hat, mit einem Mal gekündigt und dann aber auch nie wieder von einem anderen Team angestellt wird. Das ist schon, das spricht Bände. Mhm. So, und dieser Colin Kaepernick.
Der war da.
Und der stand dann so erst und ich war so, ich war schon so total dorky und aufgeregt. Mhm. Und dann hat uns dieser gemeinsame Bekannte vorgestellt und dann ging das Essen dann auch so los. Und ich so, ja, okay, cool, bis später. Oh Gott, das war Colin Kaepernick. Mhm. Und geh zu meinem Platz, setz mich hin. Und wer setzt sich mir gegenüber?
Nein.
Colin Kaepernick! Ich konnte es gar nicht glauben. Der ist ausgezeichnet worden. Ja, voll. Der ist ausgezeichnet worden als Athlet des Jahres. Und das war toll. Also ich saß dann da, ganz unabhängig davon, dass der natürlich aussieht wie gemeißelt. Mhm. So. Und wahnsinnig nett ist.
Ganz nett.
Saß ich dann da und hab den so angeguckt und war ganz...
Und habt ihr dann noch weiter geplaudert?
Ja, total. Wir haben auch ganz lange über
hast du ihn zu Tratsch und Tacheles eingeladen?
Oh ja. Tatsächlich war das so, wir haben ganz lange geplaudert, weil sich auch irgendwann rausgestellt hat, dass er auch eine Frau hat, also eine Partnerin, mit der ist er schon sehr lange zusammen, die ich auch kenne, weil das eine MTV-Moderatorin ist.
Nein.
Ja, und dann haben wir uns so ganz lange darüber unterhalten. Dann hat er mich gefragt, wann ich dann bei MTV aufgehört habe und wie mir das so... wie leicht oder schwer mir das gefallen ist, da wegzugehen. Und weil ich ja schon auch glaube, dass, ich meine, dürfen wir das schon sagen?
Was dürfen wir sagen?
Wir dürfen schon sagen, dass du für MTV moderiert hast.
Ich habe was für MTV moderiert.
Genau. Und das Ding ist ja, wenn MTV so sehr mit dem eigenen professionellen Ich auch irgendwie verbunden ist, dann können es, glaube ich, nur Leute verstehen, die da auch mal gearbeitet haben, wie schwer es ist, das so ein bisschen loszulassen. Mhm. Und dann haben wir uns so ein bisschen darüber unterhalten und er meinte, es ist total verrückt, weil ich würde euch so gerne connecten, seine Partnerin und mich, weil er meinte, ich glaube, ihr könnt euch voll gut austauschen, weil ihr so viel von dem Gleichen erlebt habt. Sie natürlich auf amerikanische Verhältnisse gerechnet noch mal viel größer. Mhm. Und da ist ja MTV auch noch viel wichtiger. Und sie ist auch schon viel länger dabei, als ich es jemals war. Aber es war ein total tolles Gespräch irgendwie.
Schön.
Und ich war so, oh. Und wir haben halt nur sehr, sehr persönlich geredet. Also ich wollte ihn auch gar nicht so richtig...
Bist du jetzt verliebt?
Nö, gar nicht.
Bisschen?
Nee, ich wäre gerne mit den beiden befreundet, habe ich mir dann gedacht.
Was meinst du damit?
So.
Mit den beiden befreundet oder befreundet?
Wow, okay. Wenn ihr die Handbewegungen sehen könntet, die Colin Kaepernick gemacht hat, dann gehe ich da immer, ich überspringe das einfach. Nein, die waren einfach toll und ich glaube, dass der auch eine total tolle, dass die auch total toll ist. Nessa heißt die.
Nessa,
dass die auch total, ist wunderschön. Boah, ist die schön. Und dann hat man sich so mit denen unterhalten und dachte sich, ich so, oh, wie cool. Und das Ding ist, wir haben uns am Schluss nochmal relativ lange unterhalten und ich wusste eigentlich, dass sie da schon gehen wollten, so, ne? Und die waren so gerade auf dem Sprung. Und dann fing er aber immer wieder und immer wieder und immer wieder an und ich stand so da und dachte so, nein, Leute, ich will nur einmal ganz kurz festhalten, ich laber ihn nicht voll, der kann gehen, wenn er geht. Weil du dann ja immer so das Gefühl hast, so, oh, jetzt quatscht die Alte den so voll. Und ich so, ja. Ich laber den nicht voll, der hat dieses Gespräch gerade nochmal aufgemacht und nochmal aufgemacht, like, er kann gehen. Ich habe mich so total blöd gefühlt irgendwie, aber das ist nicht, weil er mir das Gefühl gegeben hat, sondern weil das einfach so eine awkwarde Situation ist. Und man
du hast
so,
ihn wahrscheinlich auch einfach nicht losgelassen, Tess. Weil alle Leute waren so, du hangst so an dem dran und alle waren so, Tess, weil wurde schon rausgeschmissen, weil es ist Security, Polizei.
Security, würde so, Selma jetzt
und keine
sagen.
Ahnung, und du so, nee, das war total schön für uns beide. Wir wollten
toll.
Beide das machen.
Wir wollten es beide.
Cute Geschichte. Finde es toll, wenn du so das finde ich toll. Bist du nicht oft, den Posten habe tatsächlich öfters ich. Und ich habe jetzt mal gestern was gemacht, liebe Leute. Und zwar habe ich mir mal gedacht, ich habe die ganze Zeit nicht in meinen Spotify-Jahresrückblick geschaut.
Ja.
Warum auch immer. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht reingeschaut habe.
Mich interessiert das auch immer nicht. Weil ich
mich interessiert
nicht,
das sehr.
Ich möchte nicht schwarz auf weiß haben, dass ich alt bin und immer die gleichen 10 Songs höre.
Ja, aber das ist doch schön. Also ich merke schon, bei mir ist so jedes Jahr was Neues los, aber immer ähnlich. Mhm. Also es ist immer ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist jetzt wenig im Hier und Jetzt. Es ist eher tatsächlich auch, was mal war.
Mhm.
Und dann aber tatsächlich immer unterschiedliche KünstlerInnen, die ich mir dann da so rauspicke. Weil ich bin ja besessen davon, einen Song 3 Wochen von morgens bis abends einfach durchzuhören.
Ja,
und das ist einfach mein Spotify-Jahresrückblick. Also, passt mal auf, liebe Leute. Meine Lieblingsperson, wenn es um Musik geht, ist in diesem Jahr Sam Smith gewesen.
Hey, aber gute Wahl.
Oder?
Mega Wahl.
Ich finde ja, Gloria ist eines der besten Alben, die es irgendwo in der jetzigen Zeit gibt. Ich finde das wunderschön. Es gibt auch so zwischendurch so Kirchenchorgesang, so als Zwischenstück da mal so reingeballert. Da sind so krasse Songs drauf. Kim Petras ist mit dabei, Ed Sheeran ist mit dabei, Calvin Harris, die alte Maus, ist wieder mit dabei. Also auch das Who is Who der Popbranche. Also tolle Leute. Und ich meine, Sam hat halt einfach eine Stimme, die ist zum Hinlegen.
Ja.
Und dann passt aber auf, Platz 2 ist meine liebe Freundin Yuma.
Ach echt?
Ja, die ist tatsächlich bei mir auf Platz 2 gelandet. Wundert mich aber auch nicht, weil Genug, den Song, den liebe ich ja. Den hat sie ja auch bei mir bei meinem Release
A Cappella
den gemacht.
Gesungen, ne?
Nee, das war eine andere Geschichte.
Akustik war das nicht?
Nee,
Akustik.
Das war mein Song. Sie hat für uns doch dann auch ihren Song gespielt.
Ach, das war Genug.
Was mein Lieblingslied ist
von
ihr.
Ach, das war das, was du dir gewünscht hast.
Genau, wo sie dann quasi alleine gesungen hat. Und der Song ist bei mir auch ganz oben in die Jahrescharts gekommen. Und jetzt wird es ein bisschen cool, weil das finde ich jetzt schon, weil ab jetzt wird es ein bisschen auch nochmal so offensichtlicher Tarek.
Yeah.
Denn auf Platz 3 sind tatsächlich die Spice Girls gelandet.
Wirklich?
Die Spice
Geil.
Girls sind bei mir auf Platz 3. Wundert mich nicht, ich bin dieses Jahr irgendwie besessen von den Spice Girls und habe ja auch beim Preis für Popkultur eine Laudatio gehalten und habe da auch die Spice Girls mit reingebracht, weil ich habe den Nominierten ein Spice Girl zugeordnet. Crow war zum Beispiel Baby Spice, dann Li Ning war Posh Spice, also Victoria. Wen hatten wir noch? Nina Chuba war Sporty Spice. Claudi June war Ginger Spice und Peter Fox war Angry Spice. Weil alle
Spice.
Angst vor seinem Erfolg haben.
Witzig. War, wie mir zugetragen wurde, mit Abstand die beste Laudatio des Abends.
Wurde mir auch mehrmals zugetragen, muss ich sagen. Naja, wie war es denn? Hey Tessie, jetzt ist es denn bei dir überhaupt? Hast du auch deinen Jahresrückblick
Warte
gemacht?
Warte mal, du hast doch nur die Top 3 gemacht. Machst du nicht weiter?
Ach doch, Wenn stimmt. Ich habe noch.
Spice Girls.
Ach genau.
Moment, weiter.
Platz 4 ist auch nice. Und zwar die Sugar Babes.
Sugar. Über die habe ich in dieser Woche auch schon gesprochen.
Das ist halt tatsächlich wegen Too Lost in You.
Ja?
Die sind tatsächlich jedes Jahr mit dabei, weil ich jedes Jahr eine Phase habe, wo ich einfach nur mit Too Lost in You abrausche.
Too Lost in You. Das ist der, ne? Okay.
So schön. Gott, das ist einer der schönsten Balladen, die es gibt in meinen Augen. Und dann ist mit dabei Sia. Wegen tatsächlich Chandelier.
Wirklich.
Ja.
Aber das ist auch so ein großer Song, ne?
Ja, ja, ich liebe halt die Drama.
Ja, ja.
Die Dramatik.
Die Dramatik
liebst du. Tessie, jetzt sag doch mal, wie es bei dir ist.
Also, Ich höre ja nicht über Spotify.
Und das verstehe ich nicht.
Ich höre nicht über Spotify.
Wo hörst denn du Musik?
Ich höre nur
MySpace?
Über Apple.
Nee, ich kann nicht mehr.
Ich höre nur über Apple Music.
Warum?
Ich weiß es nicht.
Ich kenne niemanden, der nicht Spotify hört.
Ich weiß. Ich glaube, ich bin so eine von 4% der Bevölkerung, würde ich
jetzt
mal sagen.
Du müsstest da Ambassador werden.
Ja, nee, so weit geht's jetzt auch nicht. Aber ich weiß es nicht. Und tatsächlich habe ich neulich Apple Music aufgemacht und die haben mir auch gesagt, willst du dein Jahres?
Haben sie sowas auch?
Die haben sowas auch. Und dann habe ich nur so drauf geguckt und war so, nee, das interessiert mich nicht.
Nein.
Das interessiert mich überhaupt nicht.
Aber was glaubst du vom Gefühl? Also welcher Künstler, welche Künstlerin war deine Nummer eins?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass Masego bei mir relativ weit oben gelandet ist. Weil ich den sehr, sehr liebe.
Und dieses Kinderding wahrscheinlich wieder.
Und genau, wie bei allen anderen Eltern, fürchte ich fast auch, dass es irgendwas so mit Bibi Blocksberg, Peppa Woods,
Paw Patrol.
Irgendwie sowas sein wird. Also
geil.
Das ist auch der Grund, warum das mich nicht interessiert, weil ich immer denke, Das ist eh nicht. Es ist eine Reflexion dessen, wo ich gerade im Leben bin. Ja. Aber grundsätzlich auch nicht wirklich. So, weißt du, was ich meine? Deshalb spare ich mir das.
Liebe Tessie, es ist ja jetzt bald Weihnachten.
Ja.
Und
ich bin immer noch nicht weihnachtlich.
Du hast gerade einen Schoko-Nikolaus bekommen und
von dir
eine Sekunde später direkt reingebissen. Das nennt man weihnachtlich sein, Tess, weil ich weiß zwar nicht, was deine Definition ist, aber ich finde, das ist weihnachtlich.
Ich habe neulich aus Versehen Last Christmas gehört, was ja für mich.
Das ist dein Song.
Das ist mein Song. Ich liebe Last Christmas. Und auch aus Versehen All I Want for Christmas.
Oh,
ist
ja
auch ein toller Song. Oh, die beiden, die sind ja bei mir immer neck to neck. Also die sind immer so Kopf an Kopf. Da kann man irgendwie, weiß ich nicht.
Also ich kann All I Want for Christmas.
Das ist ganz klar für mich.
Ganz klar für mich.
Ja. Gibt ja auch übrigens in der Wham-Doku einen Teil, wo er darüber spricht, wie Last Christmas entstanden ist. Und Last Christmas war tatsächlich erst mit dem Tod von George Michael auf Platz 1 der Charts.
Ah.
Vorher war das nie auf Platz 1.
Oh, wow.
Aber ich glaube, es zahlt die Rente von einigen Menschen. Und
sehr
Last
gut.
Christmas ist ein toller Song. Also den habe ich auch noch nicht gehört. Aber deshalb bin ich auch noch nicht sonderlich weihnachtlich eingestellt.
Also ich bin sehr weihnachtlich eingestellt. Und deswegen habe ich auch voller Erschrecken merken müssen, dass es ja dieses Jahr keine neue Staffel von Emily in Paris gibt und es gibt auch keine neue Staffel zu Weihnachten von Bridgerton.
Netflix. Ist crazy.
Was ist kaputt mit dir? Warum musst du mir Weihnachten versauen als einen deiner liebsten NutzerInnen?
Wahnsinn,
wirklich,
ne?
Ich könnte mir bald ein Netflix-Tattoo irgendwo drauf machen. Ich habe wahrscheinlich schon eins und weiß es nicht mehr.
Tessa,
was mache ich denn jetzt?
Naja, die Frage ist ja, dass die stellen sich jetzt wahrscheinlich Millionen von Menschen, was mache ich denn, wenn ich mich aus den nervigen Familiengesprächen über Weihnachten rausstehlen will? Weil seien wir ehrlich, The Crown, so sehr ich es auch liebe, hat jetzt noch nicht so das Weihnachtsserienpotenzial, finde ich. Ich liebe ja The Crown.
Ja, ich irgendwie
auch. Und da
auch.
Sind auch ein paar grandiose Folgen von Christian Schwocho. Der hat da Regie geführt bei, glaube ich, 3 Folgen. Und das sind die Folgen, die so ganz nah an Diana auch dran sind. Aber so,
da kommt
so Christmas-Show-mäßig, ne.
Da kommt ja jetzt der zweite Teil von der aktuellen Staffel.
Mhm.
Der kommt ja noch. Der kommt, glaube ich, um den 13. Also jetzt dann die Woche, wenn wir dann auch veröffentlicht haben. Aber so einen zweiten Teil rauszuhauen, geht für mich nicht auf Liga von Emily in Paris neue Staffel oder Bridgerton.
Ja, der Hype war ein anderer. Ich kann mich halt einfach noch daran erinnern, wie wir alle über Weihnachten dann da so rumsaßen und dann alle im Bridgerton-Fieber waren
toll.
Und so. Es war schon
toll.
Nee, also die dritte Staffel von Bridgerton kommt im Frühling raus.
Ach, ob da die Welt noch steht, Leute, frage ich
das
mich.
Das ist immer, ich denke halt auch immer lieber den Spatz auf der Hand als die Taube auf dem Dach. Also man nimmt halt auch, was man kriegt. Ich bin einfach in dem Sprichwort, Alter, habe ich gerade gedroppt, ne?
Hast du.
Ist komisch. Also ich finde es auch ein bisschen
ganz komisch.
Aber was, also ich kann dir ja ein paar Sachen zu Weihnachten empfehlen.
Ja,
ich
mach
kann
doch
dir
mal.
Zum Beispiel, ich habe, da bin ich auch ein bisschen late to the party, aber weil du ja ohnehin auch im Spice Girls Fieber bist oder warst in diesem Jahr,
immer.
Musst du eigentlich noch The Beckhams gucken.
Hab ich noch nicht tatsächlich.
Das musst du gucken. 4 Folgen ist natürlich auch, war für mich natürlich interessant, weil es mich auf mehreren Ebenen abgeholt hat. Du weißt, ich bin Fußballfan und dann spielte aber natürlich auch immer noch rein die Geschichte von Victoria. Nun kennen wir die ja seit der Doku auch noch ein bisschen besser. Aber wie das tatsächlich für sie persönlich war in dieser Beziehung, in diesem Auf und Ab als Spielerfrau, als auch eine, würde ich sagen, die diese Kultur der Spielerfrau ganz entscheidend mitgeprägt hat. Also so Wives and Girlfriends oder wie man auf Englisch abkürzt, WAGs.
Oh,
ja.
WAGs.
Wo, ja, WAGs wurde tatsächlich WAGs. So richtig, richtig was mit den Ehefrauen der englischen Fußballnationalmannschaft, allen voran einer Victoria Beckham. Jetzt wird da natürlich nicht so richtig drauf eingegangen, aber das ist schon interessant. Und das war total spannend. 4 Folgen.
Toll.
Die ersten 3 richtig gut, die letzte so ein bisschen, da wird es so ein bisschen schwach. Und die hört halt damit auf, als die beiden dann in den USA ankommen.
Aufregend.
Ja,
da würde ich ganz gerne mal reingucken. Ich habe auch eine kleine Empfehlung, und zwar Indian Matchmaking. Da gibt es jetzt die 3. Staffel. Ich habe auch da ein bisschen spät damit angefangen, nämlich vor 3 Wochen. Habe dann aber auch ordentlich mal wieder Gas gegeben und alles durchgeschaut. Indian Matchmaking, das ist eine Doku-Serie, wo eine Matchmakerin, nämlich die süße, süße Sima, die auch liebevoll Auntie von allen genannt wird, dafür sorgt, dass Singles sich arrangiert kennenlernen. Und alle diese Singles haben einen indischen Background. Die einen leben noch in Indien und die anderen sind in L.A. oder in New York oder in Miami oder in London ist auch dann eine mit dabei in der letzten Staffel. Und die Serie hat natürlich auch viel Kritik bekommen, weil eben natürlich gerade Leute, die einen indischen Background haben oder in der Diaspora leben und auch so wissenschaftlich unterwegs sind, eben sagen, pass mal auf Leute, da wird schon irgendwie auch das Kastensystem überhaupt nicht thematisiert. Ein Grund, warum es auch arrangierte Ehen in Indien gibt, ist halt auch die Tatsache, weil sehr, sehr reiche Menschen wollen, dass man quasi im Kreise heiratet. All das ist auch richtig. Am Ende des Tages ist es aber eine Doku-Serie, die zumindest einen tollen Cast hat, ganz, ganz süße Momente hat. Und ich möchte jetzt auch, dass Sima, meine liebe Auntie, mir jetzt auch mal einen Typen sucht.
Dass die dich matcht.
Die soll mich matchen.
Du hast mir ja gestern so begeistert von dieser Serie erzählt, dass ich dann mal gedacht habe, ich hatte das auch schon so oft in meinen Vorschlägen drin, weil ich auch mal eine Phase hatte, wo ich sehr viele so koreanische, also südostasiatische, koreanische und auch indische Sachen geguckt habe. Und da kam das immer und immer wieder. Und ich hatte es dann auch mir mal gespeichert und in die Merkliste reingemacht, aber ich habe nie reingeguckt. Dann kam es zwar gestern mit an und ich dachte, okay, ich weiß ja, dass wir heute darüber sprechen werden, so ein bisschen, und habe die ersten 3 Folgen geguckt.
Und?
Und ich...
Du liebst es, oder?
Bin so hooked. Das
oder?
Ist unglaublich.
Krass, ne?
Du hast ja auch schon richtig gesagt, dass es auch ein bisschen besorgniserregend ist, wie casually rassistisch das zum Teil dazu geht. Das hattest du auch gesagt gestern.
Hatte ich dir erzählt.
So
im
Vorbeigehen mehr oder weniger dann irgendwie ein Traumtyp oder eine Traumfrau an die Wand projiziert wird. Und immer kommt halt...
Und die sind sehr besessen davon, ne?
Die sind sehr besessen von heller Haut.
Groß.
Von Größe.
Und schlank
sein. Und schlank sein, ne? Und dann natürlich aus der richtigen Familie kommen. Aber das hast du ja gerade eben schon gesagt. Also das war natürlich schon so ein Ding, wo man so ist, so wow, das ist schon doll. Wie casually das halt passiert, ne? Wie das so einfach ein Merkmal ist, was so mitgedroppt wird. Das Ding ist aber einfach nur, und das ist ja vielleicht auch ein bisschen die Kunst von Indian Matchmaking, ist, dass es sich mit seinem Charme so einlullt, dass man irgendwann
anfängt, dass es dir ein bisschen egal ist.
Darüber hinweg
man vergisst
zu
gucken. War bei mir auch so.
Ach ja, guck, da dachte ich, die wollte so einen Light-Skin-Mann haben. Der passt doch super, ist er doch. Und
it's
so.
A match.
Und dann bist du halt auch so und denkst, Moment mal, was passiert denn hier? Das schleicht.
Es schleicht rein und es lebt natürlich einfach durch die tollen ProtagonistInnen. Und was ich halt sehr, sehr süß finde, sind dann vor allem diese Momente, wo dann zum Beispiel jemand aus New York wirklich mit den Eltern gemeinsam, und das sind jetzt irgendwie Menschen, die mitten im Leben stehen, die haben alle ihre Jobs, die haben eine gewisse Unabhängigkeit, auch die Frauen natürlich. Und wenn die dann gemeinsam mit den Eltern nach einem Lebenspartner schauen, hat das schon sehr, sehr süße Momente und ist so... so cute, dass man die Eltern da so mit reinnimmt, weil man sagt, hey, wir werden einfach sehr, sehr viel Zeit mit diesen Menschen verbringen. Was haltet ihr denn davon? Und ihr kennt mich ja auch schon so, so lange. Vielleicht habe ich auch mal falsche Entscheidungen getroffen bei einem Partner, habe nicht auf euch gehört. Was ist denn euer Feedback zu dieser Person? Dann gehen die Leute trotzdem auf ihre eigene Reise, aber machen das halt in diesem Familiengefüge. Und das, muss ich sagen, hat mir auf ganz, ganz vielen Ebenen das Herzchen erwärmt.
Glaubst du, dass Auntie Sima, das ist ja schon sehr heteronormativ, was da passiert?
Ja, es ist nur heteronormativ. Ja? Gibt keine Queren.
Nee, aber das würde mich mal interessieren, wie sie, ob sie in der queeren, in einem queeren Matchmaking, mich würde sehr interessieren, ob Auntie Sima in einem queeren Matchmaking irgendwie anders vorgehen würde.
Also ich glaube, sie wird es einfach nicht machen. Ich glaube, das Höchste der Gefühle ist geschieden. Das gibt es bei Indian Matchmaking schon, aber das ist dann wirklich schon so Oberkante. Das ist so, oh, das wird jetzt aber echt schwer, weil Sima sagt ja immer,
schlimm, ne?
40-60% deiner Kriterien, wenn du die erfüllt bekommst, weil alle machen dann immer so eine Criteria-Liste, was suchen sie in dem jeweiligen Partner, in der Partnerin, und dann sagt sie immer so, Leute, 40-60, dann solltet ihr zuschlagen. Und ich glaube, bei denen, die halt geschieden sind, da ist sie eher so unter der Hand, so bei 30-20% reichen auch schon, weil das wird hier eine schwierige Nummer. Also von daher, Queere wird es nicht geben. Es gibt ja auch Jewish Matchmaking, ja. Habe ich auch schon geschaut. Auch da sucht man queere Menschen vergebens, ist aber jetzt für mich auch erstmal okay,
ja.
Weil das einfach aus einer anderen Tradition herauskommt, das hat eine andere Geschichte. Klar würde ich mir da auch queere Repräsentation wünschen, ist aber nicht so. Vielleicht muss ich dann einfach selber machen, dann mache ich eine kleine Matchmaking-Orge auf. Aber liebe Leute, schaut auf jeden Fall Indian Matchmaking und die Beckhams.
Das Schlamassel.
Tessi, wir lassen uns hier heute richtig Zeit, ne?
Ja, total.
Tessi, wir machen 3 Stunden, ballern wir hier heute durch. Uhr läuft noch nicht mehr.
Nö.
Mir ist die Uhr auch scheißegal. Denn ihr Lieben, das ist auch ein bisschen unser Geschenk für euch. Wir labern heute einfach durch.
Ja, und Tarek, wenn du dich als Matchmaker selber selbstständig machen möchtest.
Ja.
Wenn du als Matchmaker, mein lieber Tarek, an den Start gehen möchtest, dann hast du unter Umständen jetzt mit Billie Eilish eine neue Klientin.
Ja, die würde ich dann auch sehr, sehr gerne in mein Portfolio aufnehmen. Denn ihr Lieben, ihr habt es bestimmt mitbekommen, es wird viel darüber gesprochen, Billie Eilish ist queer. Das ist erstmal keine News, die bei uns bei Tratsch und Tacheles thematisiert wird, denn wir freuen uns natürlich über jede Person, die wann auch immer, egal zu welchem Zeitpunkt, für sich selbstbestimmt entscheidet, wenn sie dann in der Öffentlichkeit steht oder eben auch nicht in der Öffentlichkeit steht, in jedem Moment bereit ist, ein Outing zu machen, wenn es mit 20 ist, wenn es mit 15 ist, wenn es mit 30, 40, 60, das ist ganz egal. Jeder Mensch hat da seinen eigenen Rhythmus und seine eigene Zeit. Das Ding bei Billie Eilish ist aber die Sache, dass sie in einem Magazin bei einer Cover-Story von Variety eben gesagt hat, und das relativ beiläufig, sie habe irgendwie auch manchmal Angst vor Frauen, aber Frauen seien auch so stark und so schön und so toll, und sie fühle sich eben zu Frauen hingezogen.
So, das ist die große Cover-Story der Variety gewesen. Und dazu wurde Billie Eilish vor ein paar Tagen auch einen Preis überreicht.
Mhm.
Diese Cover-Story und der Preis gingen Hand in Hand. Und dazu gab es auch eine große Veranstaltung mit einem roten Teppich, über den Billie Eilish gegangen ist. Auf diesem roten Teppich, einen Augenblick.
Ich muss auch mal. Oh, die ganze Zeit. Oh.
Da kam er.
Aber
da, kam
da
er.
Kommen die 4 Staffeln hoch.
Mhm. Auf diesem roten Teppich hat Billie Eilish ein Interview gegeben, einer Reporterin, einer unglaublich süßen Reporterin,
ganz süß,
die mit ihr natürlich über das Gesagte gesprochen hat. Und Billie Eilish, nachdem sie so verschüchtert und so niedlich darauf reagiert hat, also angesprochen auf dieses Interview, ergab sich so ein niedlicher, intimer Moment zwischen dieser Reporterin und Billie Eilish auf dem roten Teppich, bei dem die Reporterin Billie Eilish fragt, Sag mal, Billy, so verschüchtert, wie du jetzt gerade auf diese ganze Sache und auf das Interview und so reagierst, wolltest du denn überhaupt sagen in diesem Interview, was du da gesagt hast? Hattest du vor, dein Coming Out so mit der Welt zu teilen? War das Absicht? Und daraufhin sagt Billie Eilish, naja, weiß ich nicht, aber war es denn nicht offensichtlich?
Ja.
So, dass ich quasi Frauen mag.
Genau, das sagt sie darauf. Und dann könnte man eigentlich jetzt sagen, Sache ist gegessen, weil man muss wirklich sagen, liebe Leute, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut euch dieses Interview auf dem roten Teppich gern an. Man sieht da wirklich zwei Frauen, zwei queere Frauen, die eine als Moderatorin, die andere eben als Interviewte. Und man sieht ganz, ganz klar, dass die Moderatorin sich total freut für Billy, dass da echt so ein Feiern vom gegenseitigen Queersein drinne ist, dass da auch ein Fan steht, die sich wirklich freut, dass man nochmal ein anderes Vorbild auch für die Community hat. Das heißt, es ist ein ganz, ganz süßes Interview und Billy sagt dann eben zum Schluss, dass doch eigentlich alle immer schon gewusst hätten, dass sie queer sei. Da hätte man eigentlich sagen können, Nummer ist gegessen.
Schluss.
Let's move on.
So.
So, ist aber nicht so, denn Billie macht dann nochmal einen Post auf Instagram, in dem sie eben schreibt, übersetzt. Ich habe da mal ein bisschen was übersetzt, liebe Leute. Vielen Dank an Variety für den Award und auch dafür, dass ihr mich auf dem roten Teppich um 11 Uhr morgens geoutet habt, anstatt über die wirklich wichtigen Dinge zu sprechen. Ich mag Boys, ich mag Girls. Lasst mich bitte damit in Ruhe. Und wen das wirklich interessiert, also wen das wirklich stört, interessiert, wie auch immer, hört doch einfach mal What Was I Made For. What Was I Made For ist ein Song, der beim Barbie-Soundtrack ist, ein extrem schönes Lied von Billie Eilish mit dem tollen Video. Und das ist natürlich ein sehr, sehr harter Vorwurf, denn was da Billie Eilish der Moderatorin und dem Magazin, aber am Ende der Moderatorin vorwirft, ist tatsächlich ein Zwangsouting auf dem roten Teppich. Was, wenn man sich das Video und die Vorgeschichte anschaut, einfach tatsächlich nicht passiert ist. Und man muss schon sagen, das Netz in den Kommentaren sagt auch ganz klar, Billy, das war kein Zwangsouting.
Nein.
Die Moderatorin ist selber queer gewesen. Du bashst da gerade gegen eine queere Person, die natürlich, wenn die Moderatorin scheiße gewesen wäre, das dann außer Frage steht. Aber in dem Fall war es nicht so. Wir sehen da wirklich zwei queere Menschen, die ein cutes Gespräch haben. Und der Anlass war das Interview, das Billie selber gemacht hat. Billie hat sich in der Coverstory geoutet. Die Moderatorin hat nochmal nachgefragt und das nennt man nicht Zwangsouting,
so,
liebe Billie Eilish.
Das ist das, was ich nicht verstanden habe, wo ich dann auch drauf kam und dachte so, hä, wie kommt sie denn da drauf, dass sie zwangsgeoutet wurde? Ich habe es wirklich nicht verstanden. Und dann bin ich nochmal zurückgegangen, habe mir die Coverstory angeschaut, habe das so quer gelesen, so. Und man merkt natürlich, dass es bestimmt Dinge in diesem oder aus diesem Interview gab, die von Billies Team herausredigiert wurden.
Glaube ich auch, ja.
Das glaube ich schon. Zum Beispiel im normalen Gespräch, ein normaler Reporter, wenn dir eine Künstlerin, die gerade aus einer jahrelangen Beziehung mit einem Mann kommt, dir plötzlich als Journalistin sagt, so, ich bin ein bisschen schüchtern manchmal mit Frauen, die machen mir Angst, weil ich finde sie so schön und ich fühle mich manchmal zu denen hingezogen. Würde ich als Reporterin sagen, ist ja spannend und dann noch eine Follow-up-Frage stellen, so.
Total.
Weißt du? Eine Follow-up-Frage, wenn sie mir das schon so präsentiert. Ich glaube, dass die Follow-up-Frage auch gekommen ist und dass die aber dann im fertigen Interview nicht erschienen ist. So. Und das ist okay. Der muss
total.
Nicht, weil das, was da steht, reicht ja schon.
Reicht aus.
So, reicht vollkommen
ja.
aus. Aber es ist auch völlig normal, dass wenn da, und das macht die Reporterin ja ganz klar, die begegnet ihr ja nicht nur als Reporterin, die begegnet ihr eben auch, das sagt sie ihr, als queere Person.
Und als Fan auch.
Und als Fan. Und sie sagt dir sogar zu mir, wörtlich sagt er, sagt sie, you're safe with me, I'm also gay.
Sagt sie zu ihr.
Und dann dachte ich so, okay, dann ist doch schon der Ton gesetzt, worüber ihr hier sprecht, ja. Und es ist ein liebevoller Moment, die beiden nehmen sich hinterher in den Arm noch und so. Kann natürlich sein, dass es so Übersprungshandlung irgendwie, dass sie dann da mitgemacht hat und sich vielleicht nicht wirklich wohlgefühlt hat mit der Situation, weil man natürlich schon merkt, irgendwie sie ist so schüchtern. Aber daraus der Reporterin einen Vorwurf zu machen, beziehungsweise der Publikation, für die sie da steht, einen Vorwurf zu machen, das fand ich ein bisschen schräg.
Ist ein bisschen viel auf jeden Fall. Und die Tatsache auch, finde ich, ist, dass Billie Eilish ja auch dann so sagt, es wussten doch alle auf dem roten Teppich. Ich meine, ich habe jetzt öfter schon im Netz mich auch mit dem Thema Queerbaiting beschäftigt. Auch hier bei Tratsch und Tacheles. Und eine Person, die da immer auftaucht, ist Billie Eilish. Das heißt, das ganze Netz, die ganze, auch ihre FollowerInnen, fragen sich seit Ewigkeiten, ist Billie Eilish eigentlich queer? Sie muss darauf gar keine Antwort haben. Sie muss sich auch nicht outen. Aber dann im Nachhinein zu sagen, hey Leute, das war doch allen klar, ist so ein bisschen, wo ich mir denke. Und dann aber, das muss man ihr auch immer lassen, finde ich. Sie ist eine sehr, 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 sehr junge Frau, die sehr, sehr früh in der Öffentlichkeit stand, die mit so vielen Dingen zu dealen hat, unabhängig von ihrer Öffentlichkeit. Da kommt dann noch die Öffentlichkeit obendrauf. Das heißt, mir geht es überhaupt nicht darum, Billie Eilish zu bashen oder ihr irgendwie vorzuschreiben, wann, wieso, weshalb. Aber was mir an der ganzen Geschichte nicht gefällt, ist die Tatsache, dass dann doch eine sehr, sehr bekannte und machtvolle Künstlerin am Ende des Tages auch ein bisschen ihre Netz-Community auf diese Moderatorin, Reporterin hetzt. Das ist nicht gewollt, aber das passiert
das
in
das,
so welchen Momenten.
Wenn du deinen 110 Millionen FollowerInnen sagst,
ich wurde gezwangsoutet von der Person.
So.
Und sie hat das Wort Zwangsouting niemals benutzt, aber das, was sie halt schreibt, impliziert ein Zwangsouting. So.
Ein unfreiwilliges Outing,
ganz genau. Und da hätte ich mir tatsächlich in dem Moment, gerade bei einer anderen queeren Person, ein bisschen mehr Sensibilität tatsächlich von Billie Eilish gewünscht.
Rücksicht auch, ne?
So.
Vor allen Dingen, also sie sagt nicht, sie wurde zwangsgeoutet, aber sie sagt, ich wurde unfreiwillig geoutet.
Ja,
ich wurde da überrascht auf dem
Was Boden. Ein Zwangsouting ist.
So.
Machen wir uns vor.
Und das Ding ist, wir haben das mal so zum Anlass genommen, um uns über echte Zwangsoutings und richtige Zwangsoutings, wo Leute entweder quasi unfreiwillig geoutet wurden oder wo man ihnen wirklich eine Deadline, ein Ultimatum gesetzt hat und gesagt hat, also entweder du machst es oder wir machen das. So, das sind Zwangsoutings. Und da haben wir uns das mal angeguckt und sind natürlich auch auf ein paar sehr prominente Beispiele gestoßen.
Zum Beispiel Kit Connor, der Serienstar aus der wirklich tollen Serie Heartstopper. Und zwar, man muss sagen, Kit Connor war zu dem Zeitpunkt 18, er ist jetzt 19, also auch unfassbar jung einfach. Und ihm wurde eben auch sehr, sehr oft im Netz Queerbaiting vorgeworfen. Und das hat ihn dann irgendwann zu dem Punkt gebracht, dass er keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat mit 18, als auf Twitter zu sagen, Leute, ich bin bi. Und er hat es auch in den Worten gesagt, wie es auch einfach der Wahrheit entspricht, weil er hat ihm gesagt, Leute, herzlichen Glückwunsch, so nach dem Motto, jetzt habt ihr den 18-Jährigen dazu gezwungen, sich öffentlich zu outen. Mhm. Wo ich mir wirklich denke, Leute, was ist denn los mit euch? Und ich kann dieses Bedürfnis verstehen, dass vor allem auch queere Leute sagen, hey, wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Repräsentation, das ist alles richtig, aber lasst doch den Leuten bitte die Zeit, die sie brauchen, um den richtigen Zeitpunkt zu haben, weil das extrem traumatisierend sein kann und extrem schmerzhaft ist. Und es ist schon ein sehr, sehr intimer Moment. Und gerade in der Öffentlichkeit, lasst den Leuten einfach die Zeit, die sie brauchen.
Trotzdem haben wir auch in allerjüngster Vergangenheit, nämlich im gleichen Zeitraum ungefähr, wie das mit Kit Connor passiert sein muss, nämlich im letzten Jahr, ein richtiges Zwangsouting von Rebel Wilson.
Mm-hmm.
Rebel Wilson ist eine australische Schauspielerin, die Comedy macht, also ist nicht Schauspielerin, sondern auch Comedian. Und Rebel Wilson wurde im letzten Jahr von einer australischen Zeitung, Tageszeitung, vor vollendete Tatsachen gestellt. Da hat man ihr nämlich gesagt, du, hör mal, wir wissen... wir wissen um deine Beziehung mit zu einer Frau. Wir haben dazu einen Artikel geschrieben und wir sagen dir Bescheid, der kommt in 2 Tagen raus. So, also sie haben ihr quasi so ein 2-Tages-Heads abgegeben und da hat sich natürlich dann erstmal die gute Rebel Gedanken gemacht und war so, huch, ich bin jetzt über 40 Jahre alt, ich weiß gar nicht, ob ich bereit bin dafür. So, es war auch ein langer Weg für sie. Und Tatsache gibt es auch voll viele Familienmitglieder, mit denen ich noch gar nicht darüber gesprochen habe und wo ich keine Möglichkeit hatte, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich das denen mitteilen möchte. Aber die Zeit lief natürlich, also hat sich Rebel Wilson dann dazu entschieden, einen Tag bevor dieser Artikel rauskommt, einen Instagram-Post zu machen und zu sagen, ein Foto von sich und ihrer Freundin zu posten, unter dem steht, dass sie immer ihr Leben lang auf der Suche nach einem Disney-Prince war. Stellt sich raus, sie hat immer eine Disney-Prinzessin gesucht. Mm. Ganz süß, ne?
Ja.
Und das Ding ist aber, dass Rebel Wilson einfach so wenig Zeit hatte, dass es tatsächlich Familienmitglieder gab, die selber auch nur aus dem Netz davon erfahren haben.
Also ich kann das einfach überhaupt nicht nachvollziehen, wie da JournalistInnen oder dann auch eben Fans oder wer auch immer auf die Idee kommen, Leuten ein Ultimatum setzen zu dürfen und überhaupt nicht verstehen, was man damit anrichtet. Es ist einfach ekelerregend. Es gab ja auch in der früheren Geschichte gab es ja auch Personen wie Harpe Kerkeling oder eben Alfred Biolek, die von Rosa von Braunheim, der eigentlich eine Queer-Ikone ist, in den 90ern geoutet, weil Rosa von Braunheim heute eben oder später dann gesagt hat, natürlich war das ein shady Move und total beschissen, aber er hat halt auf dem Höhepunkt der AIDS-Krise kein besseres Tool gehabt, als zu sagen, Leute, ihr seid auch Fans von queeren Menschen, also nehmt das Thema ernst, lasst uns versuchen, da irgendwie auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen mit vielleicht anderen queeren Leuten, übernehmt Verantwortung und hat dann eben dieses Zwangsouting gemacht, was auf zu 100% daneben ist. Die Motive waren vielleicht die richtigen, aber die Ausführung war beschissen. Ja. Rückblickend muss man aber auch sagen, Alfred Biolek wie auch Harpe Kerkeling hat es an der Karriere zumindest in dem Moment dann nicht geschadet. Toi, toi, toi. Aber natürlich hatte niemand Zeit, wie eben dann auch Rebel, mal die Familie, FreundInnen, keine Ahnung, wen auch immer, nochmal mit ins Boot zu holen. Und das ist einfach, auch wenn die Motive vielleicht verständlich sind, immer noch zu 1000% der falsche Move.
Und es ist ja auch nie gesagt, dass es deiner Karriere tatsächlich nicht schadet. Ich meine, es gibt ja schon noch einen Grund, warum viele Leute da immer noch irgendwie zurückhaltend sind und so, weil sie einfach Auswirkungen auf das, auf ihr berufliches Leben fürchten. Und manchmal passiert es auch, und zwar ganz, ganz hart. Also eins der gnadenlosesten Beispiele, die mir so einfallen, was so Zwangsoutings angeht oder unfreiwillige Outings angeht, ist die Geschichte von George Michael, von dessen Homosexualität eigentlich die ganze Welt erst erfahren hatte, als George Michael bei sexuellen Handlungen auf einer öffentlichen Toilette von Zivilpolizisten überführt wurde. Und das wurde in den folgenden Tagen und Wochen so gnadenlos, gerade von der britischen Klatschpresse, ausgeschlachtet. Er wurde, glaube ich, am Ende nur zu einer Geldstrafe von, glaube ich, irgendwie $800 und 80 Stunden Sozialarbeit oder Sozialdienst oder so verurteilt.
Darf man Sex nicht auf dem Klo haben?
Es ist, ich glaube, in den USA musst du immer gucken, die hatten keinen Sex, es stand dann immer nur ein Lewd Act, also so eine sexuelle Handlung.
Blasen.
Nee, auch kein Oralsex.
Was haben die denn gemacht?
Ich glaube, das war so, er hat es sehr süß ausgedrückt. Er hat gesagt, es war ein klassischer Fall von if I show you mine, will you show me yours? Sowas. Mhm. Auf einer öffentlichen Toilette.
Und dann haben die sich das einfach nur angeguckt.
Ja, und haben dann noch Dinge so gemacht, ne? Es war ja nur ein Polizist, es war ein Zivilpolizist. Also auch dieser Typ, der ihn da so reingelurrt hat, war ein Polizist.
Ach, der Der wollte was mit dem Zivilpolizist. Oh nein.
Ja.
Ich dachte, ein Zivilpolizist hätte die Polizist hätte die erwischt.
Nein. Die eine beteiligte Person war ein Zivilpolizist.
Boah, wie eklig ist das denn?
Deswegen wurde denen ja auch immer unterstellt, dass sie das mit Absicht gemacht haben, dass sie ihn da so quasi reinreiten wollten.
Die wussten ja, wer das ist.
Sie haben gesagt, sie wussten zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, wer das ist, aber es gab dann natürlich ein öffentliches Record davon und dann hat die Presse davon erfahren und so weiter und so fort. Und das Ganze, wie gesagt, wurde über Tage und Wochen und Monate ausgeschlachtet. Ein George Michael, dem die Tatsache, dass er sich noch nicht zu dem Zeitpunkt öffentlich geoutet hat, ja ohnehin schon die mentale Gesundheit betreffend wahnsinnig geschadet hat, der hat dann natürlich nach dieser Öffentlichmachung eines sehr intimen Momentes, ja, und denn eben auch mit der Öffentlichmachung seiner sexuellen Orientierung wahnsinnig gelitten und es hat wirklich ein paar Jahre gebraucht, bis er das so loslassen konnte. So, es ging ihm vorher schon schlecht, danach ging es ihm noch schlechter. Vorher, weil er nicht wusste, wie er damit rausgehen soll. Danach, weil einfach für ihn mit dieser Info rausgegangen wurde. Und die ekligste Headline, an die ich mich in dem Zusammenhang erinnern kann, war "Zip me up before you go-go".
Das Politikum.
Tessi, bei der ganzen Geschichte um die ganzen queeren Leute, ne, frag ich mich ja jetzt. Mhm. Ich meine, eine Person, die ja, wenn es ums Queerbaiting ging, auch immer ganz vorne mit dabei war, war ja Harry Styles.
Mhm.
Das heißt, wenn jetzt Billie Eilish tatsächlich queer ist, heißt das, dass Harry Styles auch queer ist? Weil wenn, lieber Harry, ruft mich an, oder? Das wäre doch was.
Ich würde nach dem Ruf mich an, den Dings vom Spiel.
Nein, Quatsch, Tessi, wir lassen heute einfach durchlaufen.
Das ist so geil. Was
lass
ist denn
einfach durchlaufen.
Okay. Der würde dich natürlich sofort anrufen.
Naja, das
nicht?
Hoffe ich doch, liebe Leute. Aber die Tessi hat natürlich schon recht. Wir haben natürlich schon auf den Knopf gedrückt, weil die ist heute nämlich ganz streng unterwegs. Und da habt ihr ja schon das Politikum, habt ihr die Kategorie Politikum schon gehört. Politikum, das Politikum. Und zwar haben wir uns gedacht, liebe Leute, in purer Anmaßung sind natürlich wir das Politikum.
Oder eben unsere Verabschiedung ist
oder
das Politikum.
Oder eben die letzte Folge ist,
die
das,
ist
Politikum.
Das Politikum. Und wir haben gedacht, komm, wir nutzen das mal, um ein bisschen
zurückzugucken.
Wir haben tatsächlich kurz darüber nachgedacht, ob wir einen Jahresrückblick machen wollen. Einen Jahresrückblick
den
machen
hatten wir
wollen.
Doch schon mal.
Aber den haben
den
wir jetzt
wir doch schon
paar
mal 2023.
Gemacht. Machen wir doch. Haben
2022.
Genug haben wir das jetzt gemacht. Und deswegen dachten wir, es ist auch noch zu früh. Ich bin auch noch nicht so richtig fertig mit 23. Also lasst uns aber so groß zurückgucken.
Ja. Wir gucken richtig groß zurück und wir gehen mal tatsächlich komplett an den Anfang, liebe Tessi. Mhm. Weil lass uns mal gemeinsam überlegen, wie hat denn eigentlich Tratsch und Tacheles, wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Und das Ding ist, willst du es sagen?
Ja, erzähl du.
Was wolltest du jetzt sagen?
Dass unsere Liebesgeschichte vor fast 4 Jahren begann.
Ja, ganz genau. Und zwar im Januar. Ich glaube, es war der 6. oder der 8. Januar. Boah, wenn es der 8. Januar wäre, 8., 12., 8. Januar, dann schreie ich. Dann schreie ich wirklich los. Und 8 plus 1 ergibt wieder 9. 8. 1. Ich kann nicht mehr, Tess, weil wirklich, ich kann nicht mehr. Langsam wird es mir ein bisschen zu viel. Also, wie auch immer, wir haben uns auf einem Dinner dann tatsächlich dann bald vor 4 Jahren kennengelernt. Ich wusste natürlich, wer du bist und war ganz, ganz im Rausch und war so, Gott, die Tess ist da. Und dann saßen wir auch zufälligerweise nah beieinander und haben halt dann das Plaudern begonnen. Dann hast du dich relativ schnell in mich schockverliebt. Und dann, witzigerweise, wurde ich gefühlt 3 Wochen später von Studio Bummens damals gefragt, ob ich nicht Lust auf einen Podcast hätte. Und wenn ich denn Lust auf einen Podcast hätte, mit wem würde ich es denn ganz gerne machen? Und aufgrund dieser zauberhaften Begegnung dachte ich dann, na wenn, dann mit der Tessi. Aber ob die überhaupt Lust hat, mit mir einen Podcast zu machen. Also hat dann Studio Bummens sich bei dir gemeldet. Du hattest Lust und babum haben wir gemeinsam mit Bummens an dem Konzept für Tratsch und Tacheles gearbeitet.
Yay, also es war wirklich Liebe auf den ersten Blick und dann ging alles so zack, 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 zack. Und tatsächlich habe ich nochmal nachgeguckt, es war der 13. Januar, an dem wir uns getroffen haben.
1 plus 3 plus 1 ergibt 5. Jetzt haben wir es wieder.
Es gibt die 5. Also es war der 13. Januar 2020 und das ist 9.
Wirklich?
Ja, klar.
Nein.
Ja.
Oh mein Gott.
Zufall,
was ist denn
also
los
13.01. 2020 ist 9.
Ich kann nicht mehr.
5 plus 4.
Das ist doch verrückt.
Naja, auf jeden Fall, also muss man sagen, es war eine der Veranstaltungen, die noch irgendwie so...
Es war kurz vor Corona.
Kurz vor Corona ja. stattgefunden hat und so. Also 2 Monate später war eigentlich dann nichts mehr, wie man es so kannte. Und das heißt, wir haben uns gerade quasi noch kurz vor der Apokalypse kennengelernt.
Ja.
Und als dann diese Anfrage kam, ich war so gerührt.
Hast du dich sehr gefreut?
Ja, total, weil ich dachte, wie schön, wir haben uns ja nur den einen Abend wirklich kennengelernt. Wir haben ja nur den einen Abend quasi gesessen und ich dachte, wie schön, dass du dir das vorstellen kannst. Und ich weiß, das Einzige, was schon stand, war die Idee, dass du und ich über Klatsch und Tratsch
ja,
uns
über
unterhalten.
Boulevard.
Über Boulevard unterhalten wir
über
uns. Und mehr stand noch nicht.
Nee, mehr stand noch nicht. Und dann ist die Reise losgegangen und ich muss ganz ehrlich sagen, zeitgleich ist auch ein anderer Podcast gestartet, den wir natürlich alle Props der Welt geben. Und das sind auch zwei richtig coole Menschen.
Richtig coole Menschen.
Und zwar die Drinis. Und liebe Drinis, wir lieben euch. Aber ich war stinksauer, weil wir haben zeitgleich gestartet und die Drinis sind uns, was jetzt so Erfolg, wenn man ihn in Zahlen messen möchte, einfach um Längen voraus. Die sind bis heute ein krass erfolgreicher Podcast sind. Ich habe nochmal nachgeschaut, auch jetzt immer noch in den Top Spotify Charts mit dabei. Wir haben es nicht einmal reingeschafft und die Drinis haben natürlich auch 2020 einen Zeitgeist nochmal ganz anders getroffen. Sind halt wie gesagt auch einfach unfassbar witzig und tolle Menschen. Aber liebe Drinis, ich hasse euch auch ein bisschen aufgrund eures Erfolgs. Ich gebe es ehrlich zu. Und du warst immer ganz entspannt. Und ich war immer so, schau mal, die Drinis, die sind viel erfolgreicher. Und die Testfall war so, ist doch alles gut. Die machen doch was ganz anderes. Wir sind halt wir, bla 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 bla. Und ich war so, nein, die Drinis, ich will die Drinis sein.
Nee, und ich war so, aber Bro, aber wir sind wir so. Was ist mit dir?
Ich und so, ich war so, reicht mir nicht.
Ja, ich so, nein, also, we don't have anything to hide. Aber hast du denn jetzt in den 3 Jahren, die wir Tratsch und Tacheles gemacht haben, hast du eine Lieblingsfolge? Ist da eine Folge voll bei dir hängen geblieben?
Tatsächlich möchte ich das gerne kombinieren.
Ja.
Und zwar, wir haben ja auch Momente, über die wir sprechen wollen, und zwar der dunkelste Moment. Und den würde ich ganz gerne mit meiner Lieblingsfolge kombinieren.
Mhm.
Und zwar ist der dunkelste Moment von Tratsch und Tacheles tatsächlich auch irgendwie meine Lieblingsfolge. Oder soll ich lieber sagen, meine Lieblingsfolgen. Denn da war endlich mal was los. Weil dass wir coole, witzige und tolle, tolle Aufzeichnungen rausgeschickt haben, das steht außer Frage. Aber was ist mit dem Spice, den keiner mitbekommen hat? Hat, der sich aufgrund einer Aufzeichnung, aufgrund einer Folge ergeben hat. Und da muss ich sagen, hatten wir einmal einen Moment, wo wir uns wegen Kim Kardashian so gestritten haben.
2 Momente hatten wir wegen Kim
Kardashian.
Pass auf,
aber der erste war, wo wir uns so gestritten haben, dass wir währenddessen die Aufzeichnung beenden mussten und auf Stopp drücken mussten und diesen ganzen Streit rausschneiden mussten und auch alles, was dann Off-Cam quasi noch an Streit passiert ist.
Wir haben einfach wirklich einmal die Stopptaste gedrückt.
Und dann ging's los, Leute.
Die Produktion hat einmal unsere Mikrofone ausgemacht, damit wir uns quasi im Studio einmal richtig die Meinung sagen können.
Das war geil.
Um es auch so ein bisschen aus dem System zu bekommen.
Ja.
Und natürlich hat man das der Folge hinterher aber nicht angehört.
Nein, überhaupt nicht.
Und es war ja, es war dann ja auch total okay.
Ja.
Aber dieser Moment, wie das sich so anbahnte, das war schon so... Oh, da haben wir beide atmen müssen.
Und da muss ich sagen, mein noch viel, viel lieberer Moment war, weil der ist einfach noch mehr eskaliert, war dann tatsächlich in der jetzigen Staffel, da haben wir uns wegen Elton gestritten, haben dann hier auch schon so ein bisschen gezofft und dann aber, und das hatten wir noch nie, sind wir aus dem Studio und haben draußen auf der Straße einfach weiter gestritten, was für mich als jemand, der sich wirklich gerne streitet, weil streiten heißt, du bist mir wichtig, ich habe Lust, mich jetzt mit dir auseinanderzusetzen, siehst du mich nicht, liebst du mich nicht, das ist für mich Streit.
Und
ich hasse Streit.
Also ich habe ja überhaupt gar kein Problem mit Diskussionen, aber ich hasse Streit.
Und ihr hättet die Augen von der Testfall sehen sollen. Die war richtig drin.
So
du warst so sauer.
Ich war so sauer. Aber es, also was ich ja eben tatsächlich auch so wahnsinnig an unserer Freundschaft schätze, ist, wir kriegen das gelöst.
Wir kriegen es gelöst.
Wir kriegen das immer gelöst.
Ja.
Und dieser Moment aber, da war ich, also warte mal, ich muss mal ganz kurz sagen. Ich glaube, die Jungfrau in mir ist immer noch ein bisschen nachtragend, dass du mich dazu gebracht hast, dass ich mich mit auf der Straße mit dir streite.
Ich meine, es war kurz vor der Straße. Wir waren noch hinterm Zaun.
Es war noch im
aber
Hof.
Nee, es war schon Zubringerstraße.
Wir haben die Straße schon gesehen.
Ja. Vor allem haben die uns gesehen, hoffentlich. Ja. Aber durch den Zaun.
Gehört haben sie uns.
Das heißt, mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall mal Sonnenstreit auch auf der Straße zu haben. Aber ihr liebe Tratis, ihr wisst ja, die Testfall mag es ja gar nicht.
Nee.
Was ich aber interessant finde, weil wir haben ja beide einen eritreischen Background.
Ja.
Und bei meinen Eltern und bei deren Freundinnen ist es schon gang und gäbe, dass man halt einfach auch immer schon lauter spricht.
Ja.
Und wenn man sich halt dann streitet, das auch einfach mal kurz laufen lässt. Egal, wo es gerade ist.
Ja, das ist bei mir in der Familie nicht so.
Nee, wart ihr eher die Stille?
Wir sind nicht still. Aber Diskussionen verschieben wir dann tatsächlich auf dann, wenn wir miteinander sind.
Ah, ja, okay.
Oder wenn man dann so ist, so... Das ist dann so der
bei
Moment.
Bei uns ging es dann erst richtig los.
Wirklich?
Wenn die Tür zu war, dann gab es noch mal ein anderes Level.
Aber hier,
draußen auch schon.
Nee, davor ist das nicht passiert. Da gab es dann so den Blick so, das klären wir, wenn wir zu Hause sind. Und dann haben wir das halt geklärt, weißt du, wenn wir zu Hause sind. Und wenn die Mikrofone aus sind, dann klären wir das.
Ja, ja.
Aber das war wirklich so, das ist für mich auch, ist auch echt schwer. Also ich weiß auch nicht, warum. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Warum das
dich,
so für
ne?
mich schwer auszuhalten ist. Nicht nur bei mir selber. Manchmal ist es aber auch schwer für mich auszuhalten, wenn andere Leute sich hörbar streiten.
Ja.
Also wenn ich da bin. Vor allen Dingen so, ist es, wenn es so laut ist und
macht
so emotional
dir, ne?
ist und so, dann denke ich immer, Leute, oh, ich weiß gar nicht, also seid ihr okay? Weil ich dann so mitgehe irgendwie, denke ich immer, aber löst das doch anders, redet doch auch anders miteinander, schreit euch doch nicht so an.
Yeah.
Und manchmal, aber nur dann, wenn es oberflächlich genug ist oder so läppsch genug ist, der Streit, dann bin ich auch so, oh my God, what's happening? So, ich so, hol das Popcorn. So.
Also das war toll. Ich fand's toll, Tess, weil das waren für mich ein bisschen die Lieblingsmomente, aber auch die dunkelsten Momente. Was war denn dein Lieblingsmoment, aka vielleicht sogar deine Lieblingsfolge?
Das fand ich total schwer rauszufinden. Ich habe da voll drüber nachgedacht und so, aber irgendwie war das schwer, aber ich glaube, und es war interessanterweise ja eine Folge, die nicht so gut bei den HörerInnen angekommen ist, war es die Folge, als die No Angels da waren.
Oh, die No Angels.
Das fand ich schon toll.
Das war schön,
Das war schön, weil ich das Gefühl hatte so, wir können da mal mit jemandem sprechen, der wirklich Jahrzehnte Klatschpresse und Jahrzehnte Leben in der Öffentlichkeit hinter sich hat, so, ne, und dann eben auch so jung angefangen hat, was es so mit einem macht, wenn du quasi noch nicht mal irgendwie, wenn du eigentlich streng genommen noch ein Teenager bist, weil du gerade 18 geworden bist,
weißt du,
was das so mit dir macht, was das so in dir auslöst und so, das hatten wir halt irgendwie nur selten bei Tratsch und Tacheles und da hatten wir es, einmal so wirklich die Leute, über die wir auch oder andersrum, die wir als Inspo nehmen, um über bestimmte Themen zu sprechen.
Ja, das war ein tolles, tolles Gespräch. Und apropos, wir hatten ja wirklich tolle GästInnen über die letzten Staffeln. Vor allem über die letzten Staffeln, wollte ich sagen. Vor allem, weißt du, was wir machen?
Was?
Wollen wir mal nichts schneiden und einfach so den Original Ding rausballern?
Also man, ohne unsere Regieanweisung.
Ja, einfach mal raus, Leute. Einfach mal so komplett frei.
Oh, guck mal, Heidrich freut sich.
Einfach, weil wir kommen doch nie wieder so frei zusammen. Scheiß auf Husten, scheiß auf Versprechen. Das sind wir, Testfall.
So.
Das ist unser Format.
I love it.
Oh Gott, ich bin
aber
im Rausch.
Also
pass auf, die GästInnen. Wir hatten nämlich in der Staffel schon dabei. Phoenix war da, Aminata Belli war da, Malik Bauer war da, die Popoff war zweimal da, Malonda war da, Selina Bostik war da und Nura war da. Ich meine, Leute, das ist ja wohl das Who is Who der deutschen Musik- und Medienbranche ever. Und man muss sagen, du hast ja schon gesagt, die Folge von den No Angels lief überraschenderweise, aber das war, glaube ich, auch Algorithmus, lief überraschenderweise nicht so gut. Also, liebe Tratschis, hört sie euch gerne nochmal an, wenn noch nicht passiert. Und wenn schon passiert, auch nochmal. Denn Interessant ist, dass die erfolgreichste Folge der jetzigen Staffel der Talk mit Aminata Belli war und unsere überhaupt ever erfolgreichste Folge seit Staffel 1 ist tatsächlich die Folge, wo wir über Bridgerton gesprochen haben und auch oft über
den Duke.
GV.
Es war sehr GV-ig. Also ihr seid dann wahrscheinlich auch schon so kleine Schweinchen.
Ihr seid richtig kleine Luder. Wer war denn deine Lieblingsgästin? Weil ich habe auf jeden Fall eine. Ich habe alle geliebt.
Ich habe auch alle geliebt.
Ich bin großer Fan. Teilweise ja auch FreundInnen von einem selber. Und ich habe alle geliebt. Aber ich finde, ich bin ja so, hätte ich zwei Kinder, hätte ich einen Liebling. Und ich habe jetzt auch einen Liebling.
Sag mal du.
Die Pop-Off ist mein Liebling.
Die Pop-Off, die könnte halt auch in jeder Folge hier
ja,
sitzen.
Ja, das stimmt.
Weil bei der Pop-Off, die Freude am Boulevard
ja.
Und gleichzeitig natürlich das distanzierte Auge gleichermaßen da ist.
Und das gute Herz.
Und das gute Herz. Das gut, genau, weil ich glaube, die Pop-Off hat einfach keinen Funken Gemeinheit in sich.
Ja.
Und das merkt man quasi der Art und Weise, wie sie über Dinge spricht, immer total an. Ich fand beide Folgen mit der Pop-Off total toll, wunderschön und die kann jederzeit wiederkommen. Schade, dass ich diese Möglichkeit nicht
mehr geben
wird. Aber
das geht doch gar nicht.
Ja.
Wo sollen die hinkommen, Tess?
Aber die können uns ja auch mal irgendwohin zusammen einladen.
Ja, das zu 1000%. So, die Pop-Off und ich, wir wohnen ja auch relativ nah und hatten es auch eine Zeit lang, haben wir eine Gruppe gehabt. Also die haben wir immer noch. Aber irgendwie haben wir es jetzt nicht mehr geschafft, uns dann auch mal wieder zu sehen, nämlich mit Phoenix zusammen. Wir sind ja die Peaches, weil wir wohnen ja alle im Prenzlauer Berg. Und deswegen sind wir die Peaches, was ziemlich cute ist. Da kommst du einfach mal da mit auf ein Kaffeechen.
Kommt die Tante mal
aus Charlottenburg nach Prenzlauer Berg. Leute, eine Sache noch. Und zwar hast du eine ganz, ganz süße Idee gehabt.
Yeah.
Und zwar über ein Lieblingsmotiv, ein Lieblingsmoment, etwas immer Wiederkehrendes, aber was eben nicht unsere Rubriken sind. Und da kamst du auf die cute Idee, dass unser und auch dein, aber auch mein Lieblingsmotiv
die Hoodlady ist.
Die Hoodlady aus dem Urlaub.
Die wiederkehrende Hoodlady aus dem Urlaub.
Die ich ja nie kennengelernt habe.
Hast du nicht, aber du hättest sie
geliebt. Und trotzdem bin ich ihr so nah.
Ja, ich auch. Das ist ja das Ding. Ich glaube, sie ist tatsächlich uns beiden verwandt, weil sie wahrscheinlich auch Jungfrau und Löwe irgendwie
ja, ist auch eine
vom
Fünf.
Sternzeichen ist und auch eine 5 ist. So. Aber ihr erinnert euch vielleicht, ich war einmal im Urlaub. Ich habe tatsächlich mal Urlaub gemacht. Tarek und ich haben eine Folge aufgezeichnet, da war ich im Urlaub
du
in Griechenland.
Du warst mehrmals im Urlaub.
Ja, aber diese eine spezifische
Folge. Ach so,
Folge,
wegen der Hoodlady. Ja,
da war
klar.
Ich im Urlaub
ich
in
bin
Griechenland.
Wieder zurück. Ich bin
und
wieder da.
Ich war in einem Familienhotel und habe mich dort über den mangelnden Glamour bei Tarek beschwert.
Bei Tarek beschwert?
Ich habe mich, nee, den, bei ich habe hab dich bei,
ach so, nein,
ich habe mich
bin
bei dir
verwirrt,
beschwert. Andersrum, lass es mich anders sagen. Ich habe mich bei dir über den fehlenden Glamour im Urlaub
vor
in
Ort.
Griechenland
vor
beschwert.
Ort. Ja.
So. Und, dass ich auch gesagt habe, dass ich das manchmal ein bisschen langweilig finde, wenn alle nur so in Funktionsklamotten unterwegs sind. Nicht, dass ich so viel mehr spannende Dinge tragen würde im Urlaub als Shorts und Flipflops. Aber tatsächlich war dann irgendwann so das Beige in Beige an Funktionskleidung, das war mir dann irgendwann nichts mehr. Und dann dachte ich so, alles ein bisschen langweilig. Aber ich habe jeden Morgen in diesem Urlaub am Frühstücksbuffet eine Frau getroffen, die durchaus schon älteren Semesters war und die jeden Tag beim Frühstück einen anderen Hut schon trug.
Und die dich an mich erinnert hat
von dem,
als Person, die überall immer für Glamour sorgt.
Und stylisch war und auch natürlich eine gewisse
Frau von Welt.
Gelassenheit. Die Gelassenheit der Frau von Welt.
Und eine gewisse Grandesse.
Grandezza hat auf jeden Fall auch zu ihr gehört. Mhm. Und dann habe ich Tarek gesagt, Tarek, diese Hoodlady ist quasi mein Lichtblick jeden Morgen, weil sie die einzige in diesem verdammten Familienhotel ist, die sich Mühe gibt. Alle anderen geben sich keine Mühe. Ist aber auch so asozial, ist auch so kacke von mir, ne? sorry, ist auch so kacke von mir, dass ich, weil asozial will ich nicht sagen, sagt man nicht.
Jetzt, aber nee, müssen wir jetzt drin lassen,
Testfall? Nee, das lassen wir nicht drin.
Doch, wir müssen es drin lassen.
Das lassen wir nicht drin, Testfall, das möchte ich nicht sagen.
Ist so, jetzt komm.
Das möchte ich
das
nicht
sagen. Das sagt doch jeder mal aus Versehen. Wir sind okay. Doch nur Menschen.
Also, ich,
wir sind nicht perfekt, liebe
Protokoll,
Tratschis.
Ich lasse es aus dem Protokoll streichen. Kennst du das? Bei so ja. Anwaltsanwalt, bitte aus dem Protokoll ja. streichen. Als ob man es dann noch mal an, ja. so unerhört machen könnte. Jedenfalls möchte ich nochmal betonen, dass ich ja kein Deut besser war als all diese anderen Menschen, über die ich mich beschwert habe. Aber diese Hood Lady, die war toll. Und Tarek und ich haben über die Jahre sehr oft über diese Hood Lady gesprochen
ja.
und an die Hood Lady gedacht und dabei immer eine gewisse Wärme im Herzen
ja.
verspürt.
Sie ist auf jeden Fall unser Lieblingsmotiv. Ein anderes Motiv hätte auch eigentlich die Zwiebel sein können, Testfall, über die wir auch sehr viel gesprochen haben.
Das ist das letzte Jahr auf jeden Fall.
Sehr, ja, sehr oft. Und wir haben auch, ist mir aufgefallen, sehr oft über Christian Lindner gesprochen. Ich werde jetzt sehr oft gefragt, ob ich denn tatsächlich Christian Lindner heiß fände. Oder ob das einfach nur ein Kokettieren sei.
Da kenne ich die Leute aber schlecht.
Da kennen sie wirklich schlecht. Ich finde den tatsächlich heiß. Ja. Ich finde den richtig rattenscharf.
Ich werde das für den Rest meines Lebens nicht verstehen können, aber Tarek findet Christian Lindner super.
Ich meine, der ist ein Vollpfosten, aber attraktiv. Der ist ein attraktiver Vollpfosten,
ich
kann man nichts gegen sagen.
Ich stimme bei dem einen zu, bei dem anderen überhaupt nicht. Der hat
überhaupt
nichts, was mich interessiert. Aber so unterschiedlich sind Menschen, wie schön, dass jeder sein Deckelchen irgendwann findet.
Ich würde ganz gerne, dass Sima mich mit Christian Lindner zusammenfügt matcht. Und dann matcht. Und dann haben wir auch die Sache endlich erledigt. Liebe Tessa, ich kann es nicht glauben, was wir jetzt mehr oder weniger auch erledigt haben,
oh.
ist diese Folge. Es ist die längste Folge, die wir jemals hatten.
Ja,
aber
ich glaub auch.
Das auch völlig zu Recht, denn es ist die letzte Folge von Tratsch und Tarre. Das liebe Tratschis. Vielen, 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 vielen Dank für die ganzen Jahre Tratsch und Tacheles. Ihr wart einfach die Allerbesten. Danke für die ganze Liebe. Und liebe Tessa, danke für deine Liebe. Ich bin besessen nach dir und freue mich einfach auf noch tolle, tolle Jahre mit dir Hand in Hand durch die Welt zu hüpfen.
Oh, mein Schatz, das hast du wunderbar gesagt. Natürlich auch nochmal vielen Dank von mir an euch, an Heinrich.
Vielen Dank an Heinrich.
An Rich, wie wir ihn auch gerne nennen, der sich viel Mühe gegeben hat, unsere Folge und das, was wir da sagen, zusammenzuschustern. Heinrich ist übrigens auch derjenige, der unseren neuen Sounds gebastelt hat.
Ja, die wir
unsere
auch
Musik,
geliebt
unser
haben.
Intro, unsere Jingles,
ja,
unseren Schluss.
Wir.
Alles. Und er hat gesagt, als ich das gemacht habe, habe ich an Destiny's Child und an euch gedacht.
Geil.
Und da sind wir.
Und da
vielen
sind
Dank
wir.
Also an Rich dafür, dass du diesen Weg mit uns gegangen bist. Und Tarek, natürlich tausendfach danke an dich und dass es dich gibt.
Ich liebe euch alle.
Au revoir.
Ich will das letzte Wort haben.